Willkommen bei Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es erwartet Sie ein Vortrag heute von Pfarrer Winfried Schnur mit Gedanken zu Christi Himmelfahrt, überschrieben Gegenwart und Zukunft. Kennen Sie das auch, liebe Zuhörer? Es gibt Momente oder es gab mal einen Moment der beglückenden Nähe zu Jesus Christus. Und dann wieder ist er so weit entfernt. Oft ist seine Anwesenheit, ob in der Messe oder im täglichen Leben, einfach nicht spürbar und erfahrbar. Ja, und da taucht die Frage auf, wie gehe ich um mit einem Gott, der oft so, in Anführungsstrichen, verrückt verborgen ist? Und verrückt, liebe Zuhörer, ist in dem Fall so zu verstehen, er, Jesus Christus, ist im Himmel bei Gott, unserem Vater, und doch ist Jesus Christus ganz leibhaftig anwesend hier bei uns auf der Erde und das in jedem Tabernakel auf der ganzen Welt. Pfarrer Winfried Schnur möchte uns heute an Christi Himmelfahrt einladen, unseren Gott mit neuen Augen zu sehen. Ich begrüße ihn ganz herzlich am Telefon. Grüß Gott, Herr Pfarrer Winfried Schnur, Sie sind uns aus Trier zugeschaltet. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler.
Pfarrer Schnur, Sie leben und Sie wirken in Trier. Dort betreuen Sie die Kapelle mit dem Reliquienschrein der seligen Ursulinenschwester Blandin. Und dort kann man Sie auch erleben bei der Feier der Heiligen Messe. Und Ihnen ist es auch ein besonderes Anliegen, den Pilgern zu begegnen. Und heute in Ihrem Vortrag, den haben Sie kurz und bündig überschrieben mit den Worten Gegenwart und Zukunft. Und darunter, da kann man sich jetzt viel vorstellen, Herr Pfarrer Schnur. Vielleicht ein paar Worte zur Überschrift Ihrer Gedanken zu Christi Himmelfahrt, Gegenwart und Zukunft.
Ja, also diese beiden Worte, die sind ja für uns verschieden. Wir leben in der Gegenwart, aber was auf uns zukommt, das wissen wir nicht. Aber wir glauben an einen Gott, in dem Gegenwart und Zukunft zusammenfallen. Er ist der Gott der Gegenwart und der Gott der Zukunft, so wie er ja auch der Gott unserer Vergangenheit ist. Und das gibt uns viel Kraft, wenn wir das wissen. Die Zukunft ist in seinen Händen, die ist gut aufgehoben in seinen Händen.
Und könnte man dann den Rückschluss ziehen und ich muss mir manchmal dann gar nicht so viel eigene Gedanken um die Zukunft machen.
Ja, das muss man gut verstehen. Mhm. Also wenn Jesus die Zukunft in Händen hat, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt arbeitslos sind und dass wir uns keine Gedanken mehr machen. Aber diese Gedanken in ihm, vor ihm und sozusagen mit ihm abgesprochen, sodass also diese innere Angst, diese Not vor der Zukunft, dass das wegfällt. Ohne dass wir das, was wir zu tun haben und was wir beizutragen haben, ohne dass das ausfällt. Ja?
Mhm. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag mit Gedanken zu Christi Himmelfahrt. Und ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, Gott jetzt mit ganz neuen Augen wiederzusehen, sein Wirken. Herr Pfarrer Schnur, bitteschön, Ihr Vortrag Gegenwart und Zukunft zu Christi Himmelfahrt.
Am Karfreitag hatten wir uns im Geiste unter das Kreuz Christi gestellt. Heute, an Christi Himmelfahrt, lassen wir uns vom Herrn mit den Jüngern in die Nähe von Bethanien führen. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Große Freude? Das ist doch unlogisch. Der Herr verlässt sie und das endgültig und sie freuen sich. Das ist doch nicht normal. Dazu kommt, was uns die Apostelgeschichte im ersten Kapitel berichtet. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das bis an die Grenzen der Erde. Wie soll das denn gehen? Ohne ihn. Sie mit ihren so schwachen Kräften, sie ohne alle Bildung. Die armen Fischer vom See Genezareth, vor all den gebildeten Menschen. Und was sollen sie sagen? Der am Kreuz Gescheiterte ist euer Retter? Das sollen sie verkünden als frohe Botschaft? Also nein. Sie hätten den Kopf schütteln müssen. Herr, wir würden ja gerne, aber das geht einfach nicht. Da hätte sie doch nur eine große Traurigkeit erfassen müssen und eine tiefe Ratlosigkeit bis hin zur Mutlosigkeit. Aber da steht, in großer Freude kehrten sie nach Jerusalem zurück. Und das heißt ganz eindeutig, Christi Himmelfahrt ist kein Ereignis von Traurigkeit. Ganz im Gegenteil, ein Ereignis großer Freude. Klar, das wollen wir verstehen. Die Jünger müssen eine ganz starke Erfahrung gemacht haben, eine Erfahrung, die sie ganz sicher gemacht hat, wir sind nicht allein. Er bleibt weiter bei uns, mit seiner Kraft, mit all seiner Weisheit, mit seiner einzigartigen Ausstrahlung. Sie haben das feste Vertrauen, dass er alle die Dinge, die getan werden müssen, selber in die Hand nimmt. Da denken wir an das Erlebnis der Emmausjünger. Wir begegnen den Todtraurigen auf dem Weg nach Emmaus. Dem Fremden, der mit ihnen geht, erzählen sie von den niederdrückenden Ereignissen um den Tod Jesu. Oh, wie gut er ihnen zuhört. Er hat ihr ganzes Vertrauen gewonnen. Welch eine Situation. Der, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben und der nach ihrer Meinung nicht mehr lebt, der alle ihre Hoffnung mit ins Grab genommen hat, der geht mit ihnen und nimmt ihre ganze Trauer in sich auf. Dann kommt die Erfahrung, die durch und durch gegangen ist. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Und da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Ihnen gehen die Augen auf und dann ist er weg. Nach dem Schreck, dass er von einem Augenblick zum anderen nicht mehr da ist, sind ihnen zum zweiten Mal die Augen aufgegangen. Der Todgeglaubte lebt. Er lebt. Er lebt für uns und ist bei uns, unberechenbar, aber wirklich. Brannte uns nicht das Herz in der Brust. Was muss das für eine Erfahrung sein, wenn das Herz brennt? Und was muss das für eine Erfahrung sein, die einen vom Hocker reißt? Noch in derselben Stunde brachen sie auf. Aber klar, das müssen wir unseren Freunden erzählen. Er ist wirklich auferstanden. Wir haben mit ihm gegessen. Er hat uns wieder aufgebaut. Er hat uns aus dem Loch geholt. Jetzt ist alles wieder klar. Wir wissen, woran wir sind. unsere Liebe zu ihm hat einen Sinn. Und das müssen alle Menschen wissen. Er hat unser Leben wirklich in seine Hand genommen. Denken wir auch an die Erfahrung der Maria Magdalena. Sie ist in Tränen aufgelöst. Und da kommt er zu ihr. Er lässt die Liebende nicht in ihrem Schmerz. Maria. Das ist seine geliebte Stimme. Und sie hat ihn erkannt daran. Rabuni. Aber hier wird das Neue der Erfahrung noch deutlicher als bei den Emmausjüngern. Rühr mich nicht an, sagt der Auferstandene. Aber wieso rühr mich nicht an? Warum darf sie seine Füße nicht umarmen? Was will er ihr sagen? Ich bin nicht mehr so da wie damals, als du mit deinen Tränen meine Füße benetzt hast. Ich bin ganz anders da, ganz anders. Anders berührbar, anders erfahrbar, nicht mehr berechenbar, nicht mehr verfügbar, aber ich bin da. Immer bin ich um dich herum. Auf meine Liebe kannst du dich verlassen. An jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Situation. 100%. Meine Liebe ist berechenbar. Die Liebende hat verstanden. In göttlicher Freiheit ist er uns zugetan. So nur können wir lernen, Gott Gott sein zu lassen. So nur lernen wir, richtig mit Gott umzugehen. So werden wir frei. Das macht uns zu reifen Persönlichkeiten. Welch eine Erfahrung. Die musste sie erzählen. Und so eilt sie, so schnell sie kann, um ihr Glück den Jüngern zu erzählen. Jetzt haben wir verstanden, dass die Jünger wirklich in einer großen, unbesiegbaren Freude lebten. Aber wir können der neuen Gegenwart des Herrn noch tiefer auf den Grund gehen. Die Apostelgeschichte fängt gleich am Anfang mit den Worten an: Er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Eine neue Zeit ist angebrochen. Eine Wolke hat ihn aufgenommen. Eine Wolke. Wir denken an den Berg Sinai. Die Wolke hat den lebendigen Gott verborgen. Wir denken an den Berg Tabor. Aus der Wolke kam die Stimme des Vaters. Die Wolke deutet uns ein Geheimnis an. Da blicken wir nicht mehr durch. Was ist in der Wolke und was ist hinter ihr? Es ist eine Welt, die für uns undurchdringlich ist. Sie geht ganz und gar über unseren Horizont. Versuchen wir es auszudrücken. Er ist hinaufgestiegen zur Rechten des Vaters. Er hat sich auf den Thron zur Rechten des Vaters gesetzt. Wir kennen diese Worte, aber was sie wirklich bedeuten, wissen wir nicht. Wir könnten es versuchen, so zu sagen: Es ist der Bereich, der Gott allein vorbehalten ist. In diesen Bereich ist er eingegangen. Auf den Thron würde heißen, er ist eingegangen in den Herrschaftsbereich des Vaters. Und zur Rechten des Vaters würde heißen, in die Lebensgemeinschaft mit dem Vater. Wir Erdenbürger können uns diese Welt nur als einen Raum vorstellen. Der Raum Gottes, gewiss ein erhabener Raum, ein ganz besonderer Raum, aber eben ein Raum. Ein Raum über allen Räumen. So aber kann es nicht sein. Gott wohnt nicht in einem Raum. Er hat den Raum geschaffen, ja, aber er wohnt nicht in einem Raum. Er ist der Herr aller Räume, ist aber von keinem Raum umschlossen. Und ebenso wenig ist er von der Zeit umschlossen. Er steht über jeder Zeit. Herr über Raum und Zeit ist er. Für uns an Raum und Zeit gebundene, unvorstellbar. Als er Mensch geworden ist, da hat er sich an Raum und Zeit gebunden. Da lebte er in Palästina, da redete er mit den Fischern am See Genezareth. Jetzt aber, in der geheimnisvollen Lebens- und Herrschaftsgemeinschaft mit Gott seinem Vater, lebt er mit dem Vater als Herr aller Räume, als Herr aller Zeiten, erhaben über Raum und Zeit. Und was heißt das für uns? Es heißt, er sieht. Er sieht nicht nur die Menschen in Palästina, er sieht den Kosmos. Er sieht die Erde, er sieht die Menschen auf der Erde, er sieht alle und jeden. Er sieht sie, er sieht mich, weil er überall zugleich ist. Er ist überall zugleich da und sieht alles und jedes. In dieses Geheimnis ist unser Herr Jesus Christus eingegangen, als er in den Himmel aufgefahren ist. Wir müssen also umdenken. Die Konsequenz von Christi Himmelfahrt heißt, Christ, denke um. Das hat auch der heilige Paulus erfahren und gut ausgedrückt. In seinem zweiten Korintherbrief schreibt er das. Wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn so nicht mehr ein. Wenn also jemand in Christus ist, schreibt er weiter, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Umdenken hat mit Glaube zu tun. Glauben, dass er mich jederzeit sieht, in jeder Situation. Dass er also um mich herum ist. Dass er als mein Heiland um mich herum ist. Für uns, die wir Gott so fern wähnen, ist das eine Herausforderung. Eine Geschichte aus der Zeit Jesu auf Erden kann uns helfen, kann uns die neue Wirklichkeit des Herrn näher bringen. Der Evangelist hat gleichsam die Wirklichkeit der Himmelfahrt vorweggenommen. Der Evangelist Markus. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, schreibt Markus im 6. Kapitel, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend war das Boot mitten auf dem See, er aber war allein an Land. Und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der 4. Nachtwache ging er auf dem See zu ihnen hin, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und sie schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden, und er sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren ganz bestürzt und außer sich. Denn sie waren noch nicht zur Einsicht gekommen. Das ist weithin auch unsere Situation. Wir sind noch nicht zur Einsicht gekommen. Hier hilft uns ein Wort des großen Apostels Paulus, des Lehrers der Weisheit, weiter. Im Epheserbrief schreibt er im ersten Kapitel: Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Von uns aus kommen wir nicht darauf. Um im Glauben zu wachsen, brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir ihn erkennen, ihn, der in der neuen Wirklichkeit der Himmelfahrt lebt. Der Vater der Herrlichkeit gebe euch den Geist. Und Paulus fährt fort, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen, das heißt Christen, schenkt. Wir haben eine Zukunft, eine verbürgte Zukunft. Darum sind wir Menschen der Hoffnung. Die verstehen wir nur, wenn wir das Geheimnis der Himmelfahrt richtig verstehen. Und darum sagt Paulus: Der Heilige Geist hat seine Macht und Stärke, und jetzt wörtlich, an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Und jetzt redet Paulus von der unerhörten Machtfülle dessen, der sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Und diese alles überbietende Machtfülle beschreibt er als hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt. Und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, von ihm, der das All ganz und gar beherrscht. Das sind Worte, wie sie nur der Heilige Geist eingeben kann, die nur er offenbaren kann. Und es sind nicht nur Worte. Es ist die Wirklichkeit, in der wir als Glieder der Kirche, als Glaubende leben. Darf ich bitte noch einmal den tröstenden Markus-Text wiederholen, ein bisschen leicht gekürzt? Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache ging er auf dem See zu ihnen hin. Als sie ihn über den See gehen sahen, erschraken sie. Doch er begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und dann stieg er zu ihnen ins Boot. Und der Wind legte sich. Geht uns der Text neu auf? Er sah, wie sie sich abmühten. Genau das brauchen wir. Wie die Mutter, der Vater das Kind sieht und wie die Eltern das Kind nicht aus den Augen verlieren, so tut er es. Er sieht nicht nur, er kommt. Er steigt ein in das Boot unseres Lebens, genau dorthin, wo wir uns so oft und so sehr plagen müssen. Wenn uns aufgeht, dass er bei uns ist, werden wir sein Wort nachvollziehen können. Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht. Und doch, mit ihnen muss ich auf den Boden bleiben. Da ist ja auch vom Gegenwind die Rede. Und der ist oft sehr heftig. Und der macht uns oft ganz schön zu schaffen. Da kann es sein, dass alle noch so guten Vorsätze auf einmal wie verflogen sind. Ich denke an den jungen Vater dreier Kinder, der seine geliebte Frau nicht lange nach der Geburt des letzten Kindes verloren hat. Wie denn soll sein Leben weitergehen? Und dabei sind die älteren Kinder im kritischen Alter. Und er ist Bauer. Wie soll das gehen? Soll ich ihm sagen, hab Vertrauen, fürchte dich nicht? Jeder, der eine solch ähnliche Situation nicht hat, hat gut reden. Sag ihm das mal, Gott sieht dich, er kennt deine Situation, er ist bei dir. Sag ihm das mal. Und doch bleibt es wahr, der Herr sieht sie und mich. Wir müssen uns mehr gegenseitig helfen, zu glauben und Vertrauen zu haben. Zu glauben, dass Christi Himmelfahrt unsere Hoffnung stärkt und festigt. Haben wir das im Herzen? Schätzen wir, was der Herr tut? Geht uns Christi Himmelfahrt zu Herzen? Und sie fielen nieder und beteten an. Das ist unsere Haltung diesem wunderbaren Geheimnis gegenüber. Ich denke, dass wir besser verstanden haben, was Himmelfahrt Christi bedeutet für unser alltägliches Leben. Aber ich wäre nicht zufrieden, wenn ich mit Ihnen nicht erwägen würde, wer das ist, der da über alle Mächte und Gewalten erhöht worden ist, dem alles nach seiner Himmelfahrt zu Füßen gelegt worden ist. Wer also bist du, Herr aller Mächte und Gewalten? Es gibt einen heiligen Text, der uns an das Geheimnis rühren lässt. Im Philipperbrief lesen wir ihn, im 2. Kapitel. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Bei solch einem Text muss man wirklich innehalten. Als der Schöpfer der Welt, der Herr allen Lebens, auf die Erde kam, da wurde er nicht ein mächtiger Herrscher, wie es ihm gebühren würde. Nein, er wurde ein Sklave. Ein Sklave. So formuliert es Paulus. Und er sagt auch, was es bedeutet. Gott hat sich entäußert. Er hat seine Göttlichkeit so sehr verborgen, gleichsam zurückgenommen, dass sie nicht mehr zu erkennen war. Mitten unter euch lebt einer, den ihr nicht kennt. Nicht genug damit. Er hat sich nicht nur ganz zurückgenommen, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat die ganze Last menschlichen Lebens auf sich genommen. Wirklich. Alle Last. Wir ermessen nicht, was das heißt. was das heißt für Gott. Die Juden waren entsetzt. Dieser Jesus von Nazareth, der Messias, unmöglich. Und wir wundern uns nicht mehr über ihre Pläne. Er ist nicht Mensch geworden, wie sich das die frommen Juden vorstellten, so als großer Herr, als einer, der immer Sieger ist, der nicht leiden und vor allem nicht verlieren darf. Petrus hat das sehr klar Jesus vorgehalten, als der von seinem Leidensweg sprach. Das sei fern von dir. Nein, er kam nicht als der große, alles überragende Herr. Als Diener kam er, als Mensch auf dem allerletzten Platz. Als der, der in allerletzter Verlassenheit bis in den Tod hinein gestorben ist. Das also bist du, Herr. Und so verstehen wir, genau dieses Sterben am Kreuz war die Voraussetzung für seine Auferstehung und Himmelfahrt. Sterben am Kreuz, Auferstehung aus dem Tod und Himmelfahrt ist im Grunde ein großes Geheimnis. Ein großes Geheimnis. Ein großes Geheimnis der unbegreiflichen Liebe Gottes. Tod, Auferstehung, Himmelfahrt. Das eine große Geheimnis eines Gottes, der Liebe ist. Erst wenn mir bewusst ist, dass ich Sünder bin und Gott der Heilige ist, dann komme ich diesem Geheimnis näher. Erst wenn mir bewusst ist, wie wert ich Gott bin, dem großen Gott, beziehungsweise wie wertvoll er mich durch diese seine Liebe macht, erst dann komme ich diesem Geheimnis näher. Das hast du für mich getan? Unverdienterweise? Du für mich? Wer bist du nur, mein Gott? Aber wir dürfen nicht in Schwärmen kommen. Darum sagen wir mit aller Konsequenz, ich habe dir zwar nichts zu bieten, aber nach dieser Erkenntnis will ich dir sagen, du für mich, ich für dich. Alles, was ich tue, tue ich für dich. Ich bin überzeugt, so bekommt alles seinen Wert. Alles, was ich zu tun habe. So hat alles seinen Sinn. So wird mein Leben reich. So werde ich eine reife Persönlichkeit. Aus dieser meiner Antwort auf diese deine unbegreifliche Liebe machst du so Großes. Wenn es uns eine Herzenssache wird, werden wir erkennen und lernen, wie ein solches Leben geht. Nicht nur die großen Heiligen haben so gelebt. Wir sind nicht allein auf diesem Weg. Wir haben das Geheimnis angeschaut, dass Jesus Herr über Raum und Zeit ist. Er ist zugleich überall und sieht alle und jeden Einzelnen. Und da gibt es noch ein Geheimnis. Er ist zugleich für alle Menschen in den Tod gegangen und zugleich für jeden Einzelnen. Für alle und für dich ganz persönlich. Er wäre auch für dich ganz allein gestorben, wenn du allein auf der Welt leben würdest. Er für dich. Und das ist die Begründung. Und ich für dich. Ich will schließen, indem ich den Festgedanken abrunde. Im Johannesevangelium finden wir nämlich die Stelle: Wenn ich gegangen bin und euch einen Platz vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Welch ein wunderbares Fest.
Danke, Pfarrer Schnur, für Ihre Gedanken zum Fest Christi Himmelfahrt, die Sie überschrieben haben mit den Worten Gegenwart und Zukunft. Pfarrer Schnur, vielleicht noch zu Ihren Gedanken eine abschließende Frage. Es geht ja weiter in der Apostelgeschichte 1,11, denn dort heißt es, er wird wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Worauf dürfen wir uns freuen, wir alle zusammen und ich mich ganz persönlich?
Also wenn wir das bedenken, was wir so erleben, also wenn ich so menschliche Schicksale sehe, wenn ich Menschen erlebe, die ungerecht behandelt werden, wenn ich sehe, was da in Japan passiert ist, wenn ich überhaupt jetzt in die Welt hineingucke mit all dem, was da los ist, dann muss man sagen, wohin führt denn das Ganze? Geht das Ganze auf ein Chaos zu? Wohin läuft die Geschichte des Menschen? Wohin läuft die Geschichte der Erde? Wie geht das denn? Wird die Schöpfung einmal im Nichts versinken, in diesem Chaos? Und da kommt diese Botschaft: Nein. Gott hat die Schöpfung in der Hand und es wird eine Situation geben, in der Gott dieses Ganze, was so chaotisch ist, dieses Ganze verwandelt in einen neuen Himmel und in eine neue Erde. Und das ist diese Botschaft, dass er kommt. Das kann ja nur mit großer Macht und Herrlichkeit geschehen. Und das ist diese Botschaft, die wir haben. Auf dieses Ende leben wir hin. So ist das Ende dieser Welt. Und so wird dann diese ganze Schöpfung wird dann hineingenommen in das, was wir eben bedacht haben, in diesen Lebensbereich Gottes für alle Ewigkeit.
Sie haben die Worte so herausgestellt: Er für mich und ich für ihn, er für dich und ich für dich, Herr Jesus Christus. Und wenn wir jetzt die großen Gedanken hören, auch von der neuen Erde, von der neuen Welt, von der neuen Schöpfung, fragt sich vielleicht jeder, ja, was kann ich denn, ich Kleiner, was kann ich denn geben in meiner beschränkten Welt? Was will da Gott von mir? Und es können sich große Berge auftun.
Ja, also dieses Gefühl werden wir sicher nie ganz los. Mhm. Und das Wunderbare daran, an unserem Glauben, und das heißt ja, das Wunderbare an der Liebe Gottes ist, dass Gott, ich muss jetzt mal einen Satz von der Schwester Blandine, für die ich jetzt hier den Gottesdienst immer halte, also in ihrer Kapelle, einen Satz von ihr zitieren. Und der Satz heißt: Dem großen Gott ist nichts klein an der Seele des Menschen. Sogar eure Haare sind alle gezählt. Das heißt also, diese ganz seltsame Verquickung des Alltags, das ist etwas, was vor Gott wert ist. Und wenn es vor Gott wert ist, dann heißt das, wenn ich das treu, gewissenhaft tue, dann gereicht das wirklich zur Ehre Gottes und auch erfüllt mein Leben mit Sinn.
Dankeschön, Pfarrer Schnur, für das Teilen Ihrer Gedanken zu Christi Himmelfahrt mit uns. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Gedanken gerne weitergeben möchten und einfach noch einmal hören möchten, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Sie erreichen den CD-Dienst telefonisch oder auch per E-Mail. Die Telefonnummer, das ist die 08323 9675120. Gehen Sie auf unsere Homepage horeb.org. Dann können Sie die CD auch per Mausklick bestellen oder Sie nehmen unser Podcast-Angebot in Anspruch und laden sich die Sendung herunter. Unsere Homepage, das ist horeb.org. Gibt es Fragen zu Radio Horeb? Möchten Sie vielleicht auch einmal eine Heilige Messe besuchen in der Kapelle der seligen Blondin in Trier, zelebriert von Pfarrer Winfried Schnur? Der Hörerservice hält die Daten für Sie bereit, wann die Heilige Messe beginnt und an welchen Tagen die Heilige Messe am Grab der seligen Ursulinenschwester Blandin stattfindet. Zelebrant ist in der Regel Pfarrer Winfried Schnur. Und der Hörerservice, der hat die Telefonnummer 08323 9675110. Aber auf unserer Homepage können Sie auch per Mausklick zu den Informationen kommen, indem Sie links auf Programm klicken, zum heutigen Tag gehen, Christi Himmelfahrt, und dort ist ein Infobutton neben der Lebenshilfe. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden. Pfarrer Schnur, ich bitte Sie um Ihren Segen.
Lassen wir uns jetzt segnen von diesem Gott, von dem wir eben gesprochen haben. So segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Herzliches Vergelt's Gott ein. Herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Winfried Schnur. Herzliche Grüße und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten, gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.